Wisst ihr, was einer der absolutesten Ursünden dieser Weltheitsgeschichte ist? Was ist einer der größten Ursünden in unserer Weltgeschichte? Es ist zu kontrollieren, die Kontrolle zu haben. Richtig, das ist einer der Ursünden dieser Welt. Denn warum fiel Satan eigentlich damals in Sünde, der einst prachtvollste Engel? Weil er so sein wollte wie Gott. Er wollte Kontrolle, er wollte Macht, er wollte Stellung. Und mit welchen Worten verführte Satan dann den Menschen? In 1. Mose 3,5, hört einfach zu, ihr braucht nicht hingehen. Da heißt es ganz am Anfang von Gottes Wort, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr davon esst, und werdet erkennen, was gut und böse ist. Dann seid ihr in Kontrolle. Dann habt ihr die Macht. Dann habt ihr die Stellung Gottes. Richtig? Das ist es, was der Mensch liebt. Kontrolle, Macht und Stellung. Und das wird auch gleich an der ersten Tat nach dem Sündenfall deutlich. Denn was machten eigentlich Adam und Eva als allererstes, nachdem sie in Sünde gefallen waren? 1. Mose 3,7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und jetzt kommt's. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Davor war es allein Gott, der etwas schuf. Doch hier zum ersten Mal schafft der Mensch etwas für sich selbst. Mit der Aussage, ich bin in Kontrolle, ich bin unabhängig. Und so versteckte sich der sündige Mensch vor seinem Schöpfer mit den weltlichen Kleidern. Und so sehen wir es auch heute noch. Das ist das Problem, was wir in der Menschheit seit jeher sehen. Der Mensch will die Kontrolle, er will Macht und er will eine Stellung haben, indem er sich mit weltlichen Dingen zudeckt, um sich so vor seinem Schöpfer zu verstecken. Denn er will sich einfach nicht unterordnen. Er will einfach nicht gehorsam sein. Ist es nicht so? Das ist die Menschheit. Und diese Weltlichkeit hat die Sinne der Menschen so verblendet, dass sie wirklich denken, dass sie in Kontrolle sind, dass sie denken, wirklich unabhängig und frei zu sein. Doch Gottes Wort beantwortet diese Frage, ist der natürliche Mensch eigentlich jemals frei? Römer 6 sagt es ganz klar, nein, du bist nie frei, denn ein toter Mensch oder ein natürlicher Mensch, ein Ungläubiger, ist ein Sklave der Sünde. Römer 6, er hat keine Kontrolle, sondern wird von der Sünde kontrolliert. Epheser 2, 1 bis 3. Das ist der Zustand von einem verlorenen Sünder. Und du denkst, was ist das schon wieder für eine Einleitung? Aber was ist die Lösung hier, die Gottes Wort uns präsentiert, auf die ihr alle schon gewartet habt? Dass der Mensch sich seinem Schöpfer wieder zuwendet in der Anerkennung, du Gott hast alle Kontrolle. Du hast alle Macht. Und du bist der König der Könige mit der höchsten Stellung, richtig? Das bedeutet es doch eigentlich auch, Christ zu sein. So muss es in deinem Leben aussehen, wenn du bekennst, Christ zu sein. Gott hat die Kontrolle deines Lebens. Er hat alle Macht. Und er hat die höchste Stellung in deinem Herzen, sodass du dich in allem ihm unterordnest, ihm in allem gehorchen willst und ihn auch komplett vertrauen willst in deinem Leben. Ist es so? Und die Frage ist es in deinem Leben so? Denkst du immer so, dass Gott die Kontrolle hat, dass er die Macht hat und dass er die höchste Stellung hat, sodass du dich immer ihm unterordnest, immer ihm gehorchst und immer ihm komplett vertraust? Ist es bei dir immer so? Nein, doch warum ist das nicht der Fall, selbst wenn du sagst, dass du Christ bist? Denn wir alle wollen wie Adam und Eva immer wieder die Kontrolle übernehmen in unserem Leben. Richtig? Immer wieder, ob bewusst oder unbewusst. Wir alle kämpfen mit dieser gleichen Ursünde. Und das wird auch so deutlich, wenn wir uns das Thema der Errettung anschauen. Was wir in Markus 4, unserem Text, wo wir heute sind, wo wir weitermachen, unserer Betrachtung vom Markus-Evangelium, dieses Thema der Rettung haben wir in Markus 4 unzählige Male schon gesehen. mit den verschiedenen Herzen, die wir in den ersten 20 Versen gesehen haben, und mit der Frage, die wir seither gestellt haben: Wer ist ein wahrer Christ? Woran erkenne ich, wer ein wahrer Christ ist? Und dann die Frage weiter: Was kann ich eigentlich für meinen Nächsten tun, damit er sich wirklich bekehrt? Und die Hauptfrage hier: Wer hat eigentlich die Kontrolle? Und was ist meine Verantwortung? Und genau darum geht es in Markus 4, 26 bis 34, unserem Abschnitt für heute. Die nächsten zwei Gleichnisse in der Gleichnisrede von Jesus hier im Markus-Evangelium mit dem Titel, wie ihr es im Wochenblatt gesehen habt: Gottes Souveränität in der Rettung und dann deine Verantwortung. Und Markus 4, 26 bis 34 gibt uns hier drei Wahrheiten, die wir uns anschauen wollen, damit wir fest an die Souveränität Gottes glauben und damit wir unserer Verantwortung in unserem Leben als Christ auch gerecht werden. Doch bevor wir hier in diesem Text in Markus 4, 26 bis 34 einsteigen, müssen wir uns wieder vor Augen führen. Das ist so wichtig in Markus 4. Ist so wichtig, auch wenn wir manchmal Lücken haben zwischen unseren Predigten in Markus. Letzten Sonntag war ja eine andere Predigt dran. Wir müssen verstehen, Markus 4 und generell in Gottes Wort, alles im Kontext ist verbunden. Alles hängt zusammen. Und in diesem Lichte müssen wir diese Botschaft verstehen. Und im Kontext haben wir es doch schon so klar gesehen, bei der letzten Botschaft vor zwei Wochen, wo Nick die Verse davor betrachtet hatte, dass wir ein Licht sein sollen in der Welt. Richtig? Indem wir den Samen Gottes ausstreuen, Gottes Wort, in die Herzen der Menschen. Und so wie das Herz dann beschaffen ist, ob verhärtet, ob oberflächlich, ob weltlich oder ob fruchtbar und lebendig, wird das Herz dann auf Gottes Wort reagieren. Oder auch nicht, wie wir es gesehen haben. Denn das ist es, was im Herzen ist. Es wird offenbar werden bei jedem Menschen. Das ist die letzten Verse haben das so deutlich gemacht. Bei jedem wird es ans Licht kommen, was im Herzen ist. Früher oder später. Und dann wird Gott jedem das zuteilen, was in seinem Herzen wirklich vorhanden ist. Das waren die ersten 25 Verse von Markus 4. Und hier in Markus 4, 26 sehen wir nun die Fortführung von dem fruchtbaren Herzen aus Vers 20, wo Jesus nochmal ganz speziell drauf eingeht, um das zu erklären. Und so wie Jesus in Kapitel 4 seine Gleichnisreden mit dem Sämann angefangen hat, so endet er auch hier die Gleichnisreden mit unserer ersten Wahrheit über die Souveränität Gottes in der Rettung. Das ist die erste Wahrheit, ist hier Gottes souveränes Wirken. Das ist der erste Punkt, die erste Wahrheit, mit der wir uns beschäftigen wollen. So, Gottes souveränes Wirken in den Versen 26 bis 29. Also lasst uns die ersten zwei Verse von unserem Abschnitt hier in Markus 4 lesen und schaut genau in eure Bibeln. Da heißt es: Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Das sind die ersten Worte von unserem Abschnitt hier in Markus 4, wie Jesus nun weitermacht, um das Reich Gottes zu erklären. Und man könnte sagen, es ist ein super einfaches Gleichnis hier, oder? Eine ganz einfache Begebenheit. Ein Mensch streut Samen aus, legt sich schlafen, wacht auf und der Same geht über Nacht auf. Für jeden ganz einfach zu verstehen. Doch um dieses Gleichnis wirklich ganz verstehen zu können, müssen wir einmal mehr, was Gleichnisse so an sich haben, diese Bildersprache hier verstehen. Also, der Mensch, von denen Jesus hier spricht in Markus 4, 26. Man könnte ihn auch einfach als Bauer ansehen, richtig? Und dieses Bild und die Arbeit eines Bauers war den damaligen Leuten in Israel sehr bekannt. Als Jesus anfing, über dieses Bild des Sämanns, der aussät, zu sprechen, war es den Leuten sehr klar. Heute würde man vielleicht sagen, oh ja, ich kenne das nicht so ganz, vielleicht aus Filmen würden die Kinder sagen, ja, oder wenn sie mal spazieren gehen, oder natürlich irgendwelche Schulprojekte haben, wo sie Samen in den Boden einstreuen. Aber für damalige Zeit war das ein sehr einfaches Gleichnis, ein sehr einfaches Bild sodass sie sich ganz klar vorstellen konnten und es eigentlich auch jedem bewusst war, wie die Arbeit eines Bauers damals aussah. Denn es gibt ganz klare Regeln, die der Bauer zu beachten hatte, wann er eigentlich den Samen ausstreut. Denn ganz viele Dinge, die er zu beachten hatte, zum Beispiel die Jahreszeit, oder? Nicht im Winter ausstreuen, wo der Boden hart ist, oder das Wetter zu beachten, nicht wenn es blitzt und hagelt oder schüttet wie sonst was dann, sondern auch nicht bei absoluter Trockenheit. Der Bauer musste die Wetterlage beobachten, wann er den Samen ausstreut. Oder auch die ganze Arbeit am Boden war klar für den Bauer. Er musste den Boden lockern, das Unkraut rausreißen und dann erst den Samen hineinstreuen, damit der Same sich auch wirklich ausbreiten kann. Das sind alles Dinge, die für den Bauern klar waren. Es dann zu bewässern, dann zu beschützen und so weiter und so fort. Alles Aufgaben von dem Bauer. Und den meisten Leuten war das auch ganz klar. Aber interessanterweise wird hier in diesem Abschnitt keine einzige Sache, die ich gerade erwähnt habe, auch nur erwähnt. Richtig? Es wird einfach nur gesagt, der Bauer streut aus, legt sich schlafen, steht auf und der Same hat gekeimt. Doch warum wird nichts von diesen Aktivitäten des Bauers hier beschrieben? Warum? Weil die Arbeit des Bauern hier nicht der Punkt ist. Denn selbst wenn der Bauer all das einhalten würde, muss er sich dennoch schlafen legen. Er muss abwarten und schauen, was passiert. Denn er hat keine Kontrolle darüber, ob der Same auch wirklich keimt und aufgeht. Keine. Das ist so wichtig für uns zu verstehen. Denn selbst wenn der Bauer 24 Stunden lang auf dem Feld zeltet und den Samen zuguckt, er hat keine Kontrolle darüber, ob der Same aufgeht. Er muss warten. Selbst wenn er optimal bewässert, selbst wenn er Schatten gibt, genug Sonne und alles verteidigt vor jedem Nager, der kommt. Dennoch, ob, wann und wie dieser Same keimt und dann aufgeht, darüber hat er keine Kontrolle und keinen Einfluss. Und er kann sich auch gar nicht erklären, warum es passiert. Er hat vielleicht Vorstellungen darüber, was man tun soll, damit es besser klappt. Aber dass es überhaupt klappt, kann er sich nicht erklären. Er hat keine Ahnung, wie dieser Same auf einmal anfängt zu keimen. Denn beim Keimprozess des Samens spielt der Bauer keine Rolle. Er muss einfach schlafen, warten und schauen, was passiert. Und das ist der ganze Punkt, den Jesus hier in diesem Gleichnis machen will. Du hast keine Kontrolle über das eigentliche Wachstum im Leben der Menschen um dich herum. Keine Kontrolle. Du kannst nichts machen, dass der Same keimt und aufgeht in der Person neben dir. Du kannst nichts machen. Das Einzige, was hier in Markus 4 gesagt wird, ist, was? Streue den Samen aus. Gib Gottes Wort weiter. Das ist die ganze Verantwortung, nicht mehr und nicht weniger, die wir haben. Streue aus. Und dann heißt es, geh schlafen, warte, schaue und vertraue, was Gott wirkt. Denn du kannst nichts beeinflussen, wie, wann, wo Gottes Wort in dem ausgestreuten Herzen auch wirklich aufgehen wird. Du kannst nichts machen. Warum? Erstens nochmal, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, du kannst die Herzen der Menschen nicht sehen. Richtig? Ja, wir können sie beurteilen und dennoch wissen wir es nicht 100%. Du kannst es nicht sehen. Somit kennst du die Herzen der Menschen auch nicht, auch wenn du sie noch so gut beurteilen kannst. Doch zweitens, Gott kennt alle Herzen. Er kennt jeden Menschen. Er weiß genau, was in ihm ist. Er weiß genau, welche Beschaffenheit das Herz hat. Und drittens, Gott allein kann Herzen verändern. Er allein ist fähig, tote Menschen lebendig zu machen. Er allein vermag es, aus einem steinernen Herz ein lebendiges Herz zu machen. Er allein kann, wenn es seinem souveränen Willen entspricht. Und das ist es, was wir in Gottes Wort immer wieder finden. Wenn ihr möchtet, geht mal kurz zu Johannes 15. 16, auch eine Stelle, die wir immer wieder gehört haben, die es auch ganz klar macht. Es ist Gott, der bestimmt. Es ist Gott, der errettet. Es ist Gott, der Herzen verändert. Johannes 15, Vers 16, da heißt es so klar, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Nicht wir, sondern Gott. Römer 9, 15, 16, hört gut zu, heißt es auch, wenn wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und jetzt kommt, so liegt es nun nicht an jemanden wollen oder laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Gott ist es, der bestimmt. Gott ist es, der erwählt, der rettet. Und er ist es auch allein, der Wachstum schenkt. Wie es 1. Korinther 3, 6 so deutlich macht, auch eine Stelle, die wir so oft erwähnt haben in den letzten Wochen. Gott aber, heißt es hier in 1. Korinther 3, 6, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Gott gibt Wachstum. Das neue Leben und auch das Wachstum eines jeden Christen ist also ein göttliches Unterfangen. Und hört jetzt genau zu. Kein Mensch hat irgendeinen Anteil an der Wiedergeburt. Kein Mensch hat einen Anteil an Rechtfertigung oder am Erlösungsprozess. Niemand, nicht du, nicht ich, sondern Gott allein, gewirkt durch sein allmächtiges Wort, wie es Römer 1, 16 klarstellt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Kraft Gottes oder die Gotteskraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und Gottes Wort ist fähig. Durch wen? Apostelgeschichte 4, 12. Es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist in keinem anderen Namen unter den Himmeln der Menschen gegeben worden, in dem wir gerettet werden sollen als Jesus Christus. Allein in Jesus Christus ist Erlösung. Allein in Christus, durch niemand anderen. Es heißt Solus Christus. Allein durch seine Gnade, sola gratia. Allein durch seine Glaube, allein durch Glauben, sola fide, allein durch das lebendige Wort Gottes, sola scriptura, und alleine zur Ehre Gottes, soli Deo gloria. Das ist das souveräne Wirken Gottes in der Rettung durch sein wirksames Wort. Und das ist, was Jesus hier in Markus 4 ganz deutlich machen will, wenn er dann weitergeht in Vers 28. Schaut da hinein in Markus 4, unserem Text. Da heißt es dann, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Von selbst heißt es hier, bringt die Erde Frucht, das Herz. Und es von selbst im Griechischen ist das Wort automatos. Klingt bekannt? Gottes Wort, ausgestreut in lebendige Frucht, wahre Herzen, bringt automatisch Frucht. Durch wen? Durch den, der das Wort ultimativ ausgesandt hat. Denn es ist ein wundersamer und mysteriöser Prozess Gottes durch sein souveränes Wirken, in dem er Wachstum schenkt. Und das ist die ganze Wahrheit hier, die wir so klar verstehen müssen. Du hast keine Kontrolle, sondern Gott allein. Und es ist eigentlich eine so wunderbare Zusage. Ja, manchmal sind wir so, dass wir sagen, Gott hat alle Kontrolle, ich will auch mitwirken, ich will auch was tun. Nein, wenn wir ganz oft mitwirken würden, dann würde nie was klappen. Gott hat die Kontrolle und er wirkt. Und die Aussage ist hier so wunderschön, denn wie es Philipper 1, 6 auch sagt, was Gott anfängt, wird er auch vollenden. Wie es auch in unserem Text heißt, lest weiter in Vers 28, 29, mit diesem Verständnis, da heißt es, denn die Erde, nochmal, trägt von selbst Frucht. Und dann fährt er fort, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht da es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Auslegungen zu diesen beiden Versen, die man in vielen Kommentaren nachlesen kann. Aber ich denke, Jesus gibt uns hier drei Wahrheiten, drei wunderbare Unterwahrheiten, die wir alle für unser Leben als Christ verstehen müssen und unsere Verantwortung, wie wir in dem Leben unseres Nächsten wirken können. Und die erste Wahrheit ist hier, wahre Christen werden wachsen. So wichtig für uns zu verstehen. Wahre Christen werden wachsen, wo Gott in seiner Gnade im Herzen gewirkt hat und wirklich neues Leben geschenkt hat, da wird es Wachstum geben. Das sagt uns Markus 4. Und es wird kein Aufhalten mehr sein. Du kannst es nicht mehr stoppen, du kannst es nicht fördern, sondern automatisch wird das Herz Frucht bringen. Und das sieht man manchmal, oder? Bei diesen Frischgläubigen, oder? Manchmal, die sprudeln über. Ja, die können sie gar nicht mehr, da ist kein Halten mehr. Man sagt so ein bisschen, stopp, stopp, stopp. Ja, die wollen alles. Das ist automatisch. Wenn es erstmal Klick gemacht hat, ist der neue Gläubige nicht mehr aufzuhalten. So bringt das neue, lebendige und fruchtbare Herz Frucht von selbst. Fortlaufend, andauernd. Und erinnert euch an Markus 4,20, oder? Als wir über das fruchtbare Herz schon gesprochen haben. Jeder Christ bringt mindestens 30-fach Frucht. 30-fach ist viel. Jeder bringt viel Frucht. Das ist es, was Gott in seiner Souveränität bestimmt hat. Es ist so eine Gnade, dass wir als Christen automatisch Frucht bringen können, weil Gott es so festgelegt hat. Wenn es anders wäre, wäre es manchmal erbärmlich, wie wir in den Himmel einkehren würden. Und er sagt, Wachstum wird geschehen. Vers 28, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Und die zweite Wahrheit ist hier, wahre Christen sollen viel Frucht bringen. Sie sollen viel wachsen. Das ist die Aufforderung an uns, immer wieder an Gottes Wort, oder? Jeder wahre Christ bringt mindestens 30-fach Frucht, wie Gott es in seiner Gnade festgelegt hat. Doch die Aufforderung aus Gottes Wort ist immer wieder an uns, bring Frucht und bring mehr Frucht. Und hört euch einfach mal kurz diese Stellen an, ohne mitzuschreiben oder mitzublättern, einfach als Ermunterung, Ausrichtung und als kleine Ermahnung für euren Weg als Christ. 1. Korinther 14,20. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid unmündiger. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Epheser 4,15. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Kolosser 1,10. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. 1. Timotheus 4,15. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar werden. 1. Petrus 2,2 und 3. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und 2. Petrus 3,18 sagt es auch so deutlich, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zu dem Tag der Ewigkeit. Amen, sagt Petrus. Geht es noch klarer? Du sollst wachsen und du sollst viel wachsen. Du sollst weiter wachsen bis zur ganzen Fülle, bis zur ganzen Reife. Und dann, wie es 2. Petrus klar gemacht hat, nicht damit du dir später auf die Schulter klopfst und sagst, ich bin so vollständig und gut, sondern damit du Gott alle Ehre gibst, weil er in seiner Souveränität Wachstum in deinem Herzen bewirkt hat. Vers 28, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Ich meine, was für eine Gnade ist es eigentlich, dass wir viel wachsen, wachsen sollen, wachsen können, wachsen dürfen und Wachstum erleben werden. Und drittens, wahre Christen werden bis zur Vollendung wachsen. Und das ist hier, was Vers 28 und 29 ausdrücken möchte. Denn die Erde trägt von Selbstfrucht. Noch einmal, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Weiter. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Doch was soll das heißen? Gott wird sein Werk in deinem Leben vollenden. Er wird dich zu der für dich bestimmten Reife bringen. Und es soll dann zum Segen für dich sein, zum Segen für die anderen Leute um dich herum, die an deiner Ernte, an deiner Frucht mitgenießen werden. Und das ist doch, was wir erleben, oder? Wie schön ist es, wenn Menschen zum Glauben kommen und wir dann irgendwann an der Frucht mitgenießen dürfen, an dem Segen, den sie bringen. Die Kinder, die auf einmal gläubig sind und gehorchen. Das ist ein Wunder Gottes. Aber auch andere Menschen. Wir dürfen mitgenießen. Aber noch mehr, ultimativ, Gott wird sich über deine Ernte freuen. Gott wird sich freuen über deine Frucht in deinem Leben. Und ultimativ hat er auch den meisten Anrecht auf deine Ernte, indem du ewiglich ihn anbeten wirst, richtig? Wie es Römer 11, 36 so klar sagt, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich stelle dir die Frage, ist das dein Leben als Christ? Indem du wächst, indem du mehr wächst, indem du Frucht bringst, indem du viel Frucht bringst, zu deinem Segen, zu einem Segen für die Leute um dich herum und natürlich zum Segen und zur Ehre Gottes. Ist das in deinem Leben so? Und als ich so da saß und an meiner Predigt so schrieb, fiel mir eine Person aus der Kirchengeschichte ein, die genau dieses Leben widerspiegelte. Ein Mann, der Frucht brachte, der viel Frucht brachte und das bis zur Vollendung. Dieser Mann ist George Whitefield. Einer der größten Prediger in der Geschichte der Christenheit. Eine Biografie, die ihr euch hinten bei Rinat holen könnt, die euch bis in das Innerste bewegen wird. So sehr diente George Whitefield der Gemeinde. Und so sagte er zum Ende seines Dienstes die folgenden Worte: Herr Jesus, ich bin so erschöpft vom Dienst, aber nicht zu müde, dir weiter zu dienen. Ich habe meinen Lauf noch nicht vollendet. Lass mich gehen und noch einmal dein Wort verkündigen. Versiegle deine Wahrheit dann und lass mich nach Hause kommen und sterben. So gab ihm Gott am nächsten Tag die Kraft, noch für 2 Stunden über Glaube und Werke zu einer Menschenmenge zu predigen, die kein Gebäude damals fassen konnte. Müde von diesem Predigtdienst ging er dann zu seiner Unterkunft abends, wo er übernachten sollte. Doch die ganze Umgebung hatte mitbekommen, dass George Whitefield dort übernachten würde. So war er auf dem Weg nach oben zu seinem Zimmer. Die Menschenmassen drangen rein in dieses Haus und baten ihn noch einmal, eine kurze Botschaft an sie zu richten. So sehr verlangten sie nach Gottes Wort aus seinem Mund. Mit der Kerze in der einen Hand, mit der Bibel in der anderen Hand predigte George Whitefield in dieser Nacht, bis die Kerze runtergebrannt war. Danach stieg Whitefield hinauf in sein Zimmer und so wie die Kerze erlosch, ging im gleichen Nacht sein Leben auf dieser Erde zu Ende, sodass er in der gleichen Nacht zu seinem Erlöser heimkehrte. Das ist ein Leben bis zur Vollendung. Und ich weiß, es sieht bei uns allen anders aus. Aber das ist ein Leben gelebt für den Herrn bis zur Vollendung, bis zur Reife. Und das ist auch das Ziel von jedem wahren Christen. Ist es nicht so, das Heimkehren in das ewige Königreich unseres Herrn? Wie es Paulus am Ende seines Lebens so wunderbar niedergeschrieben hat. In 2. Timotheus 4, 7 bis 8 sagt er so deutlich: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und jetzt sagt er, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Ist das deine Überzeugung? Ist das dein Streben? Die Ausrichtung deines Lebens zu wachsen, viel zu wachsen, bis zur vollen Reife für deinen Gott. und immer wieder so, wie Gott es in seiner Souveränität festgelegt hat, in deinem Leben für dich persönlich. Aber Jesus bleibt hier mal wieder nicht stehen, wie er so oft macht, wie er alle seine Reden verbindet. Und so fährt er hier in Markus 4 nun fort. Von der Ansicht zuerst in den ersten Versen, dem Wirken und dem Wachstum in dem Leben eines Christen, nun zu der Ansicht, dem Wachstum und Wirken in der ganzen Gemeinde. Und das bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit über die Souveränität Gottes in der Errettung. Die zweite ist Gottes souveräner Wachstum. Verse 30 bis 32, Gottes souveräner Wachstum. Und da heißt es hier in Vers 30 in Markus 4, und Jesus sprach weiter, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf der Erde. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. So steht es auch in Matthäus 13, 31 bis 32. Und so fährt Jesus hier fort, um das Reich Gottes zu beschreiben. Und wieder sehen wir hier, wird Gottes Wort ausgestreut. Aber hier bildlich als ein Senfkorn. Und dieses Senfkorn wird hier im direkten Kontext mit typischen Saatgutsamen verglichen, nicht mit allen Samen der Erde. Und ein Senfkorn ist so klein und deutlich kleiner wie ein typisches Weizenkorn, was ihr alle vielleicht kennt. Denn ein Senfkorn war so klein, nicht so groß, sondern so klein wie ein Sandkorn. Winzig! Doch aus diesem Senfkorn konnte eine Pflanze entstehen, die bis zu 4,5 Meter hoch war. Eine Pflanze, die dann den Anschein hatte, es ist ein Baum, oder? 4,5 Meter? Aus etwas so Kleinem kann etwas so Großes wachsen. Vergleichbar, da muss ich so ein bisschen an Sheryls Heimat denken, vergleichbar sind vielleicht heute die Redwoods, oder? In Kalifornien. Kleine Samen, die man in der Hand halten kann, doch daraus können riesige Bäume werden. Und der höchste Redwood-Baum ist ganze 115,72 Meter groß. Jetzt fragt ihr euch, wie groß ist denn das? Gute Frage. Und die Freiheitsstatue ist 46 Meter hoch. Big Ben in London ist 96 Meter hoch. Und da muss ich denken, vielleicht kennen wir das nicht, was ist das hier, Big Ben? Habe ich gedacht, die Siegessäule, ja, Berlin, ist 67 Meter hoch. Also fast doppelt so hoch ist der höchste Baum in Kalifornien. Verrückt. Aus einem super kleinen Körnchen wird etwas gigantisch Großes. Und genauso verhält es sich mit dem Reich Gottes, welches in die Welt und in die Herzen der Menschen ausgestreut wurde. Als Jesus in die Welt kam, und überlegt euch das, wie Christian es vorgelesen hatte, die Prophezeiung, die dann eintrat 600 Jahre später, als Jesus in die Welt kam, mit wie vielen Menschen fing er an? Was haben wir gesehen in Markus 3? Mit 12. Das war sein innerer Kreis. 12 ist das Körnchen. Und dann noch ein paar weitere treue Nachfolger. Und was sehen wir heute nach über 2000 Jahren? Und ja, ich weiß, wenn wir heute in die Christenheit schauen, wird vielen von euch Kummer ums Herz. Und dennoch, seid ermutigt, 2000 Jahre souveränes Wirken und souveräner Wachstum Gottes. Richtig? 2000 Jahre hat Gott schon Menschen in seiner Gnade, in seiner Souveränität hinzugefügt. Am Anfang ganze 12 Männer, die in besonderer Weise berufen worden sind, die Wahrheit in alle Welt hinauszutragen. Und was passierte dann? Sie stellten mit Gottes Wort die Welt auf den Kopf. Wie wir es auch bei einem späteren Zitat sehen. Und die Wichtigkeit ist hier, dass wir verstehen, was Jesus hier uns sagen will. Wenn du Christus und seinem Wort folgst, fühle dich nie unwichtig, klein oder schwach, denn es ist Gottes Wort, was du ausstreust. Es ist Gottes lebendiges Wort, was du verkündigst. Das damals wie heute und in der Zukunft gigantische Ausmaße haben wird. Denn es ist lebendig und wirksam. Denn Gottes Wort allein ist fähig, tote Menschen lebendig zu machen. Ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Zu wahren, lebendigen und anbetenden Nachfolgern Gottes zu machen. Die dann automatisch Frucht bringen. Und das bis zu ihrer Vollendung. Erlebst du das in deinem Leben? Glaubst du daran? Ist das dein Bewusstsein, wenn du das Wort weitergibst? Und Leute, Gottes Reich ist so groß geworden, was hier Vers 32 klar macht, wenn ihr es gelesen habt und aufgepasst habt. Und wenn es gesät ist, geht es auf in Markus 4, schaut hinein, und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten. Vögel werden nisten oder auch zelten hier im Griechischen. Sie werden Wohnung finden bei diesem Baum. Sie werden eine ewige Wohnung bei Gott finden. Ein ewiges Zuhause für jeden, der Kind Gottes ist. Das ist der Baum hier. Das ist das Nisten, das Zelten in der Gemeinde Gottes, die uns hier beschrieben werden. Wir werden Zuflucht, Schutz, Nahrung, Geborgenheit, Liebe, Zugehörigkeit und ein ewiges Segensreich erben. Wie es Jesus doch in Johannes 14, 2 so deutlich sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Oder auch Psalm 23, 6, wir können den ganzen Psalm lesen, aber es ist nur in Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Leute, das ist die ewige Wohnung beim Herrn, die vor dir liegt. Und Gottes Reich hat gigantische Ausmaße. Wenn du das nicht glaubst und wenn du heute die Christenheit betrachtest, die vielleicht sehr schwach ist, schau dennoch in Offenbarung 7, 9 bis 10 eine Vorschau, wie es einst sein wird. Da heißt es, nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Amen. Das ist das ewige Königreich unseres Herrn und Retters, das uns bevorsteht. Der erlösten Schar, die niemand zählen kann. Weil Christus sich eine Schar erlöst hat, die wir nicht zählen können. Weil er immer noch souverän wirkt durch sein Wort. Auch heute. In deinem Leben, in meinem Leben und im Leben der Menschen um dich herum. Und dann schließt Jesus hier seine Gleichnisreden mit folgenden Worten in Vers 23, 33 und 34 in Markus 4. Und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie sie es hören, zu hören vermochten. Ohne Gleichnis, was wir auch schon viel zitiert hatten, aber redete er nicht zu ihnen, zum Volk und zu allen, die da standen. Wenn sie aber alleine waren, ist auch wieder so ein schöner Zusatz hier, wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. So gut zu wissen, dass Gott uns die Dinge erklärt, die wir zu verstehen haben. Und man kann staunen über diese beiden Gleichnisse und sagen, wow, was für eine geballte Ladung Wahrheit. Und eigentlich könnten wir hier schließen, oder? Doch wenn ich eigentlich sage, ahnen die meisten schon, oh nein. Und wenn die meisten auf die Uhr kommen, sagen die, es ist unmöglich, dass wir am ersten Advent so früh Schluss machen. Und das stimmt. Wir machen noch weiter, denn es fehlt noch eine Wahrheit hier bei dieser ganzen Stelle, bei dieser ganzen Gleichnisrede, die wir uns anschauen wollen über die Souveränität Gottes in der Errettung. Und diese ist drittens deine Verantwortung. Deine Verantwortung als ein fruchtbarer Christ. Und das ist doch eigentlich die Frage, die wir uns immer wieder stellen. Ist es nicht so? die uns immer wieder auf dem Herzen liegt. Was ist meine Verantwortung? Das ist die Frage, die wir auch immer wieder gestellt bekommen von allen möglichen Andersdenkenden. Ja, was ist die Verantwortung Gottes? Und was ist die Verantwortung des Menschen? Was ist eigentlich meine Verantwortung in dem ganzen Prozess der Errettung? Ist es nicht so? Und das müssen wir alle wirklich immer wieder hören und immer wieder klar verstehen, weil es eben so viele Irrlehren zu diesem Thema, zu dieser Wahrheit gibt. Und wir haben doch eigentlich schon in den ersten Versen bis jetzt so klar gegen die Irrlehre gesprochen, dass man irgendeinen Anteil an dem eigentlichen Wachstum in der Rettung, in der Rechtfertigung und in der Wiedergeburt hat, richtig? Denn es ist allein Gott, der wirkt. Alleine er schenkt Wachstum. Wie Gottes Wort es hier sagt, automatisch bringt das Herz Frucht durch Gottes Souveränität. Aber man kann auch hier auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Man kann sich auch komplett zurücklehnen und sagen, ach Gott macht doch alles, also soll er auch alles machen. Ich brauche gar nichts machen. Das ist aber nicht, was Gottes Wort sagt. Denn Jesus sprach hier diese Gleichnisse und erinnert euch am Anfang. Und auch eben hier in Vers 34 kommt es zum Ausdruck. Er sprach die Gleichnisse als Zurüstung für seine Jünger. Und wenn er etwa jemanden zurüstet, dann gibt er gleichzeitig einen Auftrag. Und wenn er einen Auftrag gibt, dann ist dort eine Verantwortung. Und das ist der ganze Punkt, den wir verstehen müssen. Denn wozu will der Herr uns zurüsten? Was ist unsere Verantwortung? Und hier kommt es. Denn was sind hier im Abschnitt die zwei Begriffe, die wir uns jetzt noch kurz anschauen wollen, die deine Verantwortung vor Gott ganz klar aufzeigen? Welche sind das im ganzen Abschnitt? Und auch Nick hatte sie schon mehrere Male erwähnt. Es sind die zwei Worte, einmal ausstreuen und einmal hören. Das sind die zwei Begriffe, ausstreuen, hören, das ist unsere Verantwortung. Also erstens, deine Verantwortung ist es, Gottes Wort auch wirklich auszustreuen. Wie gesagt, wenn Jesus hier in der Bildersprache, und nochmal zurückzugehen, wenn Jesus hier in der Bildersprache eines Bauern sprach, dann war es den meisten Leuten klar, wie ich es am Anfang erklärt habe, was die Aufgaben und Arbeit eines Bauers waren, richtig? Sie haben sich nicht gedacht, wenn sie von einem Bauern hörten, der Samen ausstreute, haben sie sich nicht vorgestellt, dass der Bauer geht hoch in sein Zimmer, sieht sein Bett, sieht sein Fenster, schiebt das Bett zum Fenster, nimmt sich seine Schale Samen, legt sich rein und streut aus Fenster aus, wie er Lust hat, oder? Wie kommt er auf so eine Sache? Ja, genau. Keiner hat sowas gedacht, sondern jeder, der von dem Bauer gehört hat, war sich klar, der Bauer hat eine schweißtreibende Arbeit, ähnlich wie der Prediger. Eine schweißtreibende Arbeit. Er muss hart ackern, um sein Feld zu bearbeiten. So war die Arbeit von einem Bauern. Und so ist auch die geistliche Arbeit in unserem Leben eine aktive, schwere, intensive Arbeit im Ausstreuen von Gottes Wort. Es braucht nämlich deine ganze Aufmerksamkeit und deine ganze Hingabe und deine ganze Treue, wie es eine Stelle so deutlich macht, die wir schon unzählige Male in der Eckstein-Gemeinde erwähnt haben, das ist Matthäus 28, 19 bis 20, unser Auftrag, unsere Verantwortung, die wir immer wieder hier deutlich machen und auch in dem Kontext, einfach nur, weil es alles wunderbar zusammenpasst. Und da heißt es hier, nur kurz rausgegriffen, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Welt. Das ist unser Auftrag. Und dann sagt er weiter und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das ist unsere Verantwortung. Jünger zu machen ist Arbeit. Jünger zu machen bedeutet aber immer Gottes Wort im Zentrum stehen zu lassen. Immer. Das ist Jüngerschaft, das ist Lehre. Das ist, was wir alles hier in Gottes Gemeinde tun wollen. Gottes Wort ins Zentrum packen. Wie es auch hier steht, indem wir sie lehren sollen, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Und für dieses Ausstreuen, für dieses Lehren, für dieses Weitergeben von Gottes Wort gibt uns die Bibel klare biblische Richtlinien. Wie beim Bauer, der ganz klare Abfolgen hat, so müssen auch wir im Ausstreuen von Gottes Wort gewisse Richtlinien beachten, uns vor Augen führen und immer wieder Bescheid wissen. Und diese zwei Richtlinien sind, du musst Gottes Wort in das Herz streuen. So wichtig, dass wir uns, du musst Gottes Wort in das Herz streuen. Und die ganze Zeit dreht sich hier schon alles ums Herz, oder? Wir hören es seit Wochen, Herz, 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 Herz. Und so wie der Bauer den Samen in den Boden sät, müssen wir das Herz des Menschen im Blick haben. Und jetzt können manche von euch einwenden und sagen, Moment mal, die ganze Arbeit vom Bauern am Herz, am Boden, also für uns, fällt doch eigentlich komplett weg. Weil wir haben doch gar keine Ahnung, was im Herzen vor sich geht. Also warum sollen wir Gottes Wort ins Herz streuen? Das geht doch gar nicht. Warum streue ich nicht einfach willkürlich Gottes Wort aus? Aber es ist wirklich komplett wahr, was Jesus hier uns aufträgt in seinem Wort, in Markus 4 und in anderen Stellen. Und ja, wir können die Herzen der Menschen nicht sehen und wir können nicht vollkommen verstehen, was in ihnen vor sich geht. Und ja, wir können auch willkürlich Gottes Wort ausstreuen und es wird nach Gottes souveränen Willen auch Frucht bringen, da wo Gott es möchte. Aber welchen Auftrag gibt uns Jesus hier in Markus 4, in den ersten 20 Versen, wo er sich so viel Zeit genommen hat, oder? Wo wir uns drei Predigten angeschaut haben, mit allen Herzen, wo wir gesagt haben, drei. Warum? Er will uns zurüsten, damit wir mehr fähig sind, die Herzen zu beurteilen. So wichtig. Gott möchte, dass wir fähig sind, die Herzen von den Menschen, mit denen wir zu tun haben, zu beurteilen. Die Frage ist, warum? Damit du nach deiner Beurteilung den Menschen in seinem Zustand bestmöglich dienst. Richtig? Das ist der ganze Grund. Man könnte es auch so ausdrücken, wie ein Bruder mir vor einigen Jahren mal gesagt hat, Steve Lunetti, den alle ihn kennen, wir sollen den Menschen da abholen und zum Evangelium führen, dort, wo er sich befindet. Das können wir ganz praktisch und ganz schnell machen. Hat jemand ein verhärtetes Herz und weiß so gut wie nichts von Gott, dann fang ganz am Anfang an und zeige ihn, wer Gott ist, am Anfang von Gottes Wort. Hat er ein oberflächliches Herz und weiß schon einiges von Gott und seinem Wort, aber ist total euphorisch und oberflächlich, will aber nicht so folgen, wie Gottes Wort es sagt, wie es die Kosten der Nachfolge fordern, na dann hole auch diese Person ab, wo sie ist und bring sie zu der Entscheidung, radikal Jesus nachzufolgen und begleite ihn durch diese Kosten der Nachfolge. Und hat jemand ein weltliches Herz, der schon viel von Gott weiß und seinem Wort, aber religiös und vermischt mit allen weltlichen Dingen, dann hole auch diese Person ab, wo sie sich befindet und arbeite erstmal daran, alles Alte rauszureißen, damit sein Herz neu werden kann. Und ja, nochmal, wir können die Herzen der Menschen nicht sehen und nicht komplett perfekt beurteilen. Und dennoch muss das Herz in unserem Dienst immer, immer das Hauptziel sein. Die Schaltzentrale des Menschen. Denn vom Herzen geht was aus? Das Leben, Sprüche 4, 23. Im Herzen muss anfangen, wie Römer 10 sagt. 9 und 11, da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Leute, das Herz muss der Fokus sein. Und ja, wir wissen, wir werden es nicht immer schaffen, das Herz zu erreichen. Wir wissen das in unserem Leben. Wir werden es nicht immer schaffen, eins zu eins mit den Menschen in unserem Leben zu tun zu haben. Wir werden auch mal Herzen falsch beurteilen. Und viele Herzen sind einfach so verhärtet und tot, dass sie einfach ablehnend sind. Dennoch ist es unsere Verantwortung, Gottes Wort auszustreuen in die Herzen, damit Gott in seiner Souveränität wirken kann, so wie das Herz beschaffen ist. Doch das bedarf ganze Hingabe. Und dieser Punkt könnte auch noch ewig weitergehen. Es ist eigentlich relativ kurz gefasst, das Ganze, der praktische Teil unserer Verantwortung. Aber wirklich die Menschen um uns herum und die Herzen zu verstehen, dafür brauchst du Zeit. Deswegen schmunze ich manchmal so, wenn wir bei EBTC mit den Bibelschülern reden und fragen, wer hat Jüngerschaft und wie viel? Ja, 56 Leute. Da habe ich immer, okay, alles klar. Jesus hatte 12 und 3. Also, die Herzen zu verstehen. Wir kennen es mit unseren Kindern, mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben. Und selbst dann wissen wir, selbst wenn wir das Herz gut beurteilen, es ist dennoch Gottes Werk. Zweite Richtlinie beim Ausstreuen: Du musst Gottes Wort in aller Treue ausstreuen. Das sind nur die zwei Richtlinien. Es gibt bestimmt noch 35. Wir machen dann beim zweiten, dritten, vierten Advent weiter. Nein. Die zweite Richtlinie hier, die so wichtig ist beim Ausstreuen: Du musst Gottes Wort in aller Treue ausstreuen. Und die Treue zum Wort ist so zentral. Es ist die grammatisch-historische Auslegung von Gottes Wort, so wie Gott es beabsichtigt hat. Das, was Gottes Wort damals gesagt hat, sagt es auch heute. Was der Autor damals beabsichtigt hatte, sagt er auch noch heute. Das muss unser Dienst beim Ausstreuen von Gottes Wort sein. In aller Treue. Und vielleicht sagen die meisten von euch, ah, ist doch voll logisch. Und in bibeltreuen Gemeinden, das ist auch ein Punkt, der so schnell weiter, okay, nächster Punkt. Aber das ist der angegriffenste Punkt heutzutage in den Gemeinden Gottes. Denn so viele Gemeinden weichen immer mehr ab von der treuen Verkündigung von Gottes Wort. Und jedes Wort ist mir dann aufgefallen, treu zu verkündigen, überhaupt zu verkündigen und Gottes Wort zu verkündigen. Alles diese Dinge werden immer mehr, immer schwammiger, weil viele Gemeinden und viele Pastoren heute meinen, dass Gottes Wort einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Weil sie meinen, man müsste die Wahrheiten einfach anders auslegen, neu auslegen. Weil sie meinen, gewisse Dinge sind einfach lieblos und wir lassen sie einfach weg. Oder weil sie einfach meinen, dass weltliche kitzelnde Worte mehr Menschen anziehen. Und ja, tote Worte werden tote Menschen anziehen, wovon manche voll sind. Viel zu viele Gemeinden fokussieren immer nur auf Programme und weniger auf das Wort. Ich sah gerade erst, als ich bei einem Online-Portal durchgeflippt bin, ihr kennt den Bewegung, sah ich ein Video von einem Pastor, der mit einem Seil in die Gemeinde reingelassen wurde und predigte. Und dann drehte er sich, alle haben gelacht. Und er redet die ganze Zeit, predigt die ganze Zeit. Ich habe gedacht, wah, alles Ablenkung von Gottes Wort. Und ich musste wirklich daran denken, warum, jetzt einfach mal so ein Sprung, ganz kurz für die, die es kennen. Im Alten Testament, warum reagierte Gott so hart mit Mose, als er im Zorn den Felsen schlug? Warum? Weil Mose mit seinem Zorn ablenkte von dem, was im Zentrum stehen sollte. Und das war Gott und sein Wort. Und ich will nicht Mose vergleichen mit Ölian heute, aber wenn du ablenkst von Gottes Wort mit irgendwas anderem, mit dir selbst, mit Programm oder mit irgendwelchen Weltlichkeiten, dann wird Gott dich richten. Weil in der Gemeinde, in unserer Jüngerschaft, im Ausstreuen muss eine Sache immer im Vordergrund sein, ob verbal oder nonverbal, es ist Gottes Wort. Wir sollen Gottes Wort in aller Treue verkündigen. Und das wird die Menschen vor eine Wahl, denn nur das wird die Menschen vor eine Wahl stellen, richtig? Die Wahl zwischen Glaube, Gehorsam und Unterordnung oder Unglaube, Ungehorsam und Rebellion. Das ist es allein, was Gottes Wort vollbringen kann. Nicht dein Wort, sondern nur Gottes Wort. Hebräer 4, 12 und 13. Da heißt es, hört genau zu, denn das Wort Gottes. Und an einer Stelle, ich glaube, die sagen wir jeden Tag beim EBTC an der Bibelschule, jeden Tag in jedem Unterricht. Gottes Wort allein ist lebendig. Gottes Wort allein ist wirksam und es ist allein schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wow. Ist es mein Wort? Ist es dein Wort? Nein, es ist Gottes Wort allein. Und das ist das Wort, was wir verkündigen wollen, in aller Treue. Denn nur das Wort ist fähig. Gottes Wort. Denn wie kannst du überzeugt davon sein, dass Gottes Wort auch wirklich wirkt und wirklich Wachstum schenkt? Nur, wenn du Gottes Wort in Treue verkündigst. Nur dann. Denn mit welcher Überzeugung wie es Hebräer 4 schon so gesagt hat, mit welcher Überzeugung verkündigen wir eigentlich Gottes Wort? Mit der Überzeugung eines übernatürlichen Samens, oder? Einem geistlichen, ewigen Samen, der allein fähig ist, geistliche, ewige Seelen zu produzieren. Aber ein weltlicher Same produziert allein weltliche Seelen. Deswegen verkündigen wir einen übernatürlichen Samen, Gottes Wort, nicht einen verdrehten oder manipulierten, wie wir es so oft heute sehen. Damit Gottes Wort das tun kann, wozu es ausgesandt wurde. Deswegen sollen wir Gottes Wort in aller Treue ausstreuen. So wie Gottes Wort auch uns ganz klar schon als Befehl gegeben hat. Auch eine Stelle, die wir gesehen haben vor ein paar Wochen. 1. Korinther 4, 1 und 2, da heißt es, so soll man uns betrachten. So soll man uns sehen, so soll man uns beurteilen. Als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Wir sollen treue Haushalter der Geheimnisse Gottes sein. Treu nach Gottes Maßstab, treu nach seinem Wort, treu zu seiner Ehre. Weil nur wenn wir sein Wort treu verkündigen, können wir wirklich zu seiner Ehre dienen. Richtig? Und jetzt ist die Frage zum Ende hin, wie schaffen wir das alles? Wie schaffen wir es, Gottes Wort in aller Treue in die Herzen auszustreuen? Und Gottes Wort gibt die Antwort in Esra 7,10, einer Lieblingsstelle von mir, da heißt es, wenn du sie noch nie gehört hast, hör genau zu, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Wie schaffst du es? Studiere, erforsche Gottes Wort zuerst für dich selbst. Dann fang nicht an zu lernen, sondern dann tue es, lebe es zuerst in deinem Herzen, deinem Leben aus. Und dann lehre es auch. Und das Lehren hier ist die öffentliche Verkündigung mehr eines Predigers. Aber nach Matthäus 28, 19 und 20 haben wir den Auftrag, in dem Moment, wo wir Christ werden, sollen wir jüngern und sollen wir lernen, sollen wir Gottes Wort weitergeben. Das ist es, was wir tun sollen. Erforschen, tun, weitergeben. Und du fragst dich jetzt, was weiß ich schon? Ja, vielleicht, wenn ich Lissi fragen würde, was weiß ich schon am Anfang ihres Glaubens? Ja, sie wurde gerade erst wiedergeboren. Was weiß ein Christ in dem Moment, wo er wiedergeboren wird? Wie man wiedergeboren wird? Und was braucht er mehr am Anfang, als jemanden zu sagen, das brauchst du, um wiedergeboren zu werden? Demüge dich vor Gott. Erkenne an, dass du Sünder bist. Vertrau auf den Herrn und übergib ihm dein Leben. Und dann in dem Maße, wie ich gejüngert werde, in mich hineingegossen wird, gebe ich weiter. Das ist Matthäus 28. Das ist Jüngerschaft. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Verantwortung. Studier, lebe und verkündige Gottes Wort in aller Treue. Und die zweite Verantwortung, nur ganz kurz. Deine Verantwortung ist es, Gottes Wort zu hören. Und Nick hatte unzählige Mal dieses Wort schon gesagt. Ja, da klingt es immer ein bisschen besser. Hören. Aber wir haben so viel schon gehört. Aber der Auftrag an unser Herz, unsere Verantwortung ist es, auszustreuen und unsere Verantwortung ist es, weiterzuhören. Erstens, überhaupt zu hören. Denn die Frage an uns ist immer wieder, hörst du Gottes Wort? Nicht nur mit deinen Ohren, nicht nur mit dem Durchzug, sondern hör Gottes Wort. Sei kein vergeblicher Hörer, sondern höre Gottes Wort wahrhaftig mit deinem Herzen. Denn Gott muss dich erretten. Du kannst dich nicht erretten. Du kannst nicht versuchen, Christ zu sein, sondern Gott muss dir erst ein neues Herz geben. Deswegen höre auf Gottes Wort. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Aber auch wir Christen sollen weiterhin hören. Hören, 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 hören. Wir sollen nie aufhören, Hörer des Wortes Gottes zu sein. Denn nur dann können wir viel wachsen. Lass Gottes Wort immer wieder zu deinem Herzen sprechen. Lass Gottes Wort in aller Treue immer wieder zu deinem Herzen sprechen. Pass auf, womit du dein Herz voll machst. Und wähle die reine Milch aus, die unverfälschte Milch. Der übernatürliche Same, der alleine automatisch Frucht bringt. Das Hören ist ebenfalls deine Verantwortung, denn aus dem Hören kommt das Tun und aus dem Tun die Frucht. Und wir sollen viel Frucht bringen bis zur Vollendung. Vielleicht denkst du jetzt abschließend, ich glaube an die Souveränität Gottes in der Errettung. Und ich versuche Gottes Wort in meinem Leben auch immer wieder in aller Treue auszustreuen. Aber es gibt so viele Menschen, die einfach nicht hören wollen. Meine Kinder wollen nicht hören, mein Partner will nicht hören, meine Freunde hören nicht, meine Familien hören, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen. Ja, so viele Menschen hören nicht. Egal wie oft, wie viel ich mit ihnen rede, wie egal wie intensiv wir Kontakt haben, wie egal wie viele unzählige 1-zu-1-Gespräche wir hatten. Und du fragst dich vielleicht, wirkt Gott es überhaupt noch? Und vielleicht hältst du dich auch in deinem Leben zurück, weil du so viel Anfeindung bekommst, so viel Ablehnung von den Leuten um dich herum, dass du dich oft nicht traust, Gottes Wort auszusprechen. Vielleicht schämst du dich darüber, was die Leute noch fragen könnten, weil du keine Antwort hast. Doch lass dich von dem einen Weg der Verkündigung nicht abbringen. Sei nicht ängstlich oder verkrampft. Lebe kein Leben in Panik. Du brauchst nicht 24 Stunden wach sein für die Leute um dich herum, um alles um dich herum zu kontrollieren. Indem du nur auf dich schaust, um Menschen aus deiner Kraft zu retten. Denn selbst wenn du Gottes Wort in aller Treue in die Herzen ausstreust und das immer wieder, ist es keine Garantie, dass Wachstum entsteht. Richtig? Warum? Denn du hast keine Kontrolle über auch nur eine Person in deinem Leben, sondern es ist Gott allein, der Wachstum wirkt nach seinem souveränen Plan. Es ist seine Arbeit, seine Aufgabe, seine Verantwortung, nach seiner Allmacht, nach seinem perfekten, souveränen Plan zu wirken. Nicht deine. Also versuche nicht das zu tun, was Gott allein zusteht. Was auch Gott alleine tun kann und du nicht vermagst. Sorge dich also nicht übermäßig über deinen Nächsten. Ja, solche, auch nicht über solche, die vom Glauben abfallen oder weggehen. Ja, es ist traurig, aber Gott kommt mit jedem ans Ziel. Und lass dich nicht vom Weg abbringen, lass dich nicht abschrecken oder einschüchtern wegen all den Anfeindungen in dieser Welt, wegen dem gesellschaftlichen Zerfall, wegen allen Prüfungen, Sorgen, Nöten, Ängsten und all den Lüsten dieser Welt. Denn du hast keine Kontrolle darüber, was in dieser Welt passiert. Keine! Doch die Welt vergeht und ihre Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2,17. Und lass dich nicht von dem einen Weg abbringen, wegen deiner Schwachheit oder der Schwachheit der Christenheit, die du heute betrachtest und in vielen verdrehten weltlichen Gemeinden, auch in dieser Stadt. Denn darüber hast du auch keine Kontrolle. Aber Jesus Christus selbst spricht so deutlich in Matthäus 16, 18, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das ist die Zusage, die wir haben. Sei also ein treuer Verkündiger des lebendigen Wortes Gottes. Das ist deine Verantwortung, nicht mehr und nicht weniger. Also leg dich schlafen, warte, schau, was Gott nach seinem perfekten Plan in all seiner Souveränität in den Herzen bewirken wird, so wie es er geplant hat. Du kannst es nicht kontrollieren, noch dir erklären, wo, wie, wann und weshalb es in den Leuten um dich herum passieren wird. Du kannst es dir nicht erklären. Keiner kann es erklären, aber Gott kann. Und er kommt ans Ziel. Und es wird gigantische Ausmaße haben, wie es bis jetzt schon hatte, wie wir es einst sehen werden. Richtig? So, lass mich schließen mit den Worten von Martin Luther, der vor 500 Jahren mit seinen bekannten Worten schon diese Wahrheiten zum Ausdruck brachte, als er sagte, ich habe schlichtweg Gottes Wort gelehrt, gepredigt und aufgeschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Und während ich schlief, nahm das Wort dem Papsttum alle Macht, wie es noch kein Prinz oder Befehlshaber je zuvor geschafft hat. Ich tat also nichts. Das Wort tat alles. Amen. Lass mich noch beten. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine wunderbare Gnade, dass du weiterhin Gefallen daran hast, Menschen zu erretten aus ihrer Sündenschuld. Und wir dürfen es heute noch bewundern in unserem Leben, mit Leuten, mit denen wir zu tun haben, in unseren Familien, überall, dass du Menschen errettest und ihr Leben auf den Kopf stellst. Ja, wir sind dir so dankbar dafür, dass du in deiner Souveränität, in deiner Allmacht, in deiner Perfektion hinter diesem Erlösungsprozess stehst und nicht wir. Oh ja, wir sind dir so dankbar dafür, dass es nicht abhängig von uns ist, ob sich jemand bekehrt, weil wir sind so fehlbar die ganze Zeit. Wir wollen dich preisen dafür, dass du Menschen erkaufst, dass du zu deiner Zeit, und wir leiden manchmal unter diesen vielleicht Wahrheiten, weil wir so sehr uns wünschen. Ach Herr, wie sehr wünschst du dir das? In manchen Dingen, oder hast du gelitten unter dieser Sündenschuld dieser Welt? Deswegen hast du auch allen Anrecht, nach deiner Souveränität, nach deinem perfekten Willen jetzt zu entscheiden. Und so wie du entscheidest, ist es perfekt und gut. Und das wollen wir glauben, daran wollen wir festhalten, da wollen wir Vertrauen haben, weil du gut bist. Und wir wollen dich anbeten dafür. Aber in gleicher Weise, Herr, wollen wir uns auch nicht zurücklehnen, sondern wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden. Du gibst ganz klare Befehle in deinem Wort. Wir wollen ausstreuen, Herr. Wir wollen nicht nachlassen in unserem Leben, uns daran zu drehen, worum es geht in unserem Leben. Und es ist die Verkündigung deines Wortes, weil dein Wort allein fähig ist, Menschen zu retten. Und Herr, wir sind oft so träge in diesem Bereich, weil wir es einfach nicht erleben. Lass uns alle angesteckt werden von den Erlebnissen, wie Menschen verändert wurden, komplett verwandelt wurden. Und dass wir dadurch nicht nachlassen, auszustreuen, viel auszustreuen, in die Herzen zu streuen, in aller Treue, so wie dein Wort es gesagt hat. Damit du angebetet wirst, damit wir wirklich eins mit allen zusammenstehen dürfen. Und sich wundern über die Menschen, die um uns herum die ganze Zeit waren, wo wir einfach so nachlässig waren, sondern dass wir mit den Leuten, die uns lieb sind, einst bei dir stehen, weil du es wolltest. Und an dich anbeten und preisen, wie es für Offenbarung sehen können. Und deinen Namen in Ewigkeit anbeten, zu deiner Ehre. Amen.